Ja, das Singen steht heute im Mittelpunkt und auch die Predigt, der Predigttext berührt dieses Thema. Es ist ein Text aus dem Matthäusevangelium. Der hat schon manchen Bibelexegeten verwundert, weil es ein Text ist, den man eher aus dem Johannesevangelium kennt. Also Johannes hat sehr viele Reden Jesu überliefert, auch in seiner Sprache. Klingt in diesem Text, den Matthäus hier überliefert, sehr an das an, wie es eben auch Johannes überliefert hat. Interessant, auf jeden Fall, dieser Text. Und es ist so ein Lobpreis, in den Jesus hier hinein findet. Und wir wollen einmal schauen, worüber Jesus sich da freut und worüber er Gott preist, was der Anlass dafür ist. Aus Matthäus Kapitel 11 lese ich uns die Verse 25 bis 30. Danach rief Jesus: Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand den Vater, nur der Sohn und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. In Kindertagen gab es ein Spiel, das auch ich gerne mit Freunden gespielt habe. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann hat man eine Farbe genannt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist braun. Um mal hier die Kirche als Spielort zu nehmen. Und dann begann eben das große Raten. Jeder musste irgendwo hingucken oder hat irgendwo hingeschaut. Was könnte dem anderen jetzt hier an braunem, wir schauen mal hoch auf die Decke oder so, ins Auge gefallen sein? Manchmal ist das schnell erraten worden, manchmal hat das lange gebraucht, bis man praktisch alles abgeklappert hatte, was es da zu sehen gab. Und es ist dann oft erstaunlich, ja, wie lange man dafür braucht, obwohl das ja im Raum befindet, also so ist zumindest die Spielregel, dass man das entdeckt hat, was der andere gesehen hat. Mein erster Punkt heißt, Glaube heißt Sehen. Das ist ja genau das, was Jesus hier benennt. Vater, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen. Aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Das gleicht diesem Kinderspiel. Da gibt es offensichtlich Dinge, die sind klugen und gelehrten Menschen verborgen. Dinge zwischen Himmel und Erde, die den Unwissenden, also den Ungelehrten, ja, um nicht zu sagen den Dummen, denen stehen sie vor Augen. In Gleichnissen beschreibt Jesus dieses Phänomen. Da sagt er etwa, das Königreich Gottes, das gleicht einem Senfkorn. Völlig unscheinbar, leicht zu übersehen, aber lass dich nicht von diesen Anfängen täuschen, daraus wird einmal ein großer Baum. Oder das Gleichnis vom Sauerteig, ähnlich gelagert, zunächst ganz unscheinbar, man kann nicht erkennen, welche Wirkung es hat, aber mit der Zeit entfaltet der Sauerteig seine Wirkung, durchsäuert den gesamten Teig. dann plötzlich steht es sichtbar, allen sichtbar vor Augen. Der Glaube hat damit zu tun, dass plötzlich etwas sichtbar wird, etwas an Bedeutung gewinnt, was uns vorher bedeutungslos erschien. Das Königreich Gottes, dieses Königreich der Freude und des Friedens, das ist nicht sofort zu sehen. Jesus sagt, man kann nicht sagen, hier ist es, da ist es, sondern es fängt im Kleinen an, unter Umständen in unseren Herzen an, unseren Augen verborgen. Manche sagen deshalb auch, der Glaube, das sei ein Hirngespinst. In gewisser Weise stimmt das, denn es ist eben der Glaube nicht immer und das, was Gott tut, den Augen sichtbar. Wir lassen uns sehr schnell von den sichtbaren Dingen leiten, meinen, wir hätten die Wirklichkeit schon erfasst, wenn wir nur das Sichtbare, was für unsere Augen wahrnehmbar ist, ins Auge fassen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es in der Geschichte von David. Aber Gott sieht das Herz an. Wir sehen oft die leibliche Not, auch mit Blick auf das entsetzliche Unglück in Nepal. Aber gerade auch Nepal ist ein Land der geistlichen Not. Vielleicht gelingt es, beides zusammenzubringen und dann eben leibliche und geistliche Not zu lindern. Paulus kann sich dem anschließen, was Jesus sagt. Im ersten Korintherbrief, gleich im ersten Kapitel, beschreibt er auch, denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Also selbst das Geschehen am Kreuz, an Karfreitag, das scheint dem normalen Menschen als Torheit. Auch da verbirgt Gott sozusagen sein Königreich in einer Weise, ja, dass wir sagen, aber soll das ein Gott sein, der sich ans Kreuz schlagen lässt? Und umgekehrt kann man sagen, sicherlich, es gibt auch kluge Leute, die an Jesus glauben. Paulus war solch ein kluger, ein gebildeter Mensch. Aber Stolz und Hochmut machen blind für das, was Jesus tat und tut. Ich hatte letzte Woche so eine nette Begegnung mit einer älteren Dame und die schilderte eine Begebenheit ihres Enkelkindes, kleiner Junge von 7 Jahren, und der hat sich darüber entrüstet, was man denn diesem Jesus, diesem guten Mann angetan hat, hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass niemand Jesus zu Hilfe geeilt ist und hat ihn da von diesem schrecklichen Kreuzestod bewahrt. Warum hat denn niemand diesem Jesus geholfen, war seine Frage. Und aus dieser Kinderstimme, aus diesem Kinderdenken, sprach in diesem Moment so viel Wahrheit zu mir, dass ich dachte, ja, ist doch merkwürdig, oder? Warum hat denn niemand so eine Befreiungsaktion gestartet und diesen Jesus vom Kreuzestod gerettet und bewahrt? Warum haben alle geschwiegen? Warum sind alle davongelaufen? Wie furchtbar ist das, wenn wir Menschen blind und taub sind für das, was wirklich zählt? Glaube heißt sehen. In meinem Studienurlaub war ich ja für ein paar Tage auch, also ich war immer unterwegs, so an Wochenenden, habe mir verschiedene Gemeinden und Gottesdienste angeschaut. Ich war eine ganze Woche in Berlin unterwegs, wollte die Genezareth-Kirche auch einmal in Augenschein nehmen und suchen. Und dann bin ich mit Bus in die Richtung gefahren, wo das sein sollte, stieg dann aus, wo die Kirche sein sollte, aber ich sah die Kirche nicht. Die war nicht da. Dann kam eine ältere Dame und ich sagte, entschuldigen Sie bitte, ich suche die Genezareth-Kirche. Und dann zeigte sie in die Richtung und ich schaute in die Richtung und man glaubt es kaum, plötzlich stand sie da. Die war vorher nicht da. Plötzlich war sie da. Das ist doch ein merkwürdiges Phänomen, oder? Und das braucht es manchmal, dass uns jemand auf Dinge aufmerksam macht, eben auf Glaubensdinge aufmerksam macht, die wir sonst irgendwie, ich kann es nicht erklären, ja. Also ich bin ziemlich sicher, die stand vorher nicht da. Und dann war sie da. Stand auch noch mitten auf so einem Platz. Also. Okay. Glauben heißt sehen. Und manchmal brauchen wir einen, der uns die Augen öffnet. Jesus will so einer sein, der uns die Augen öffnet. Das ist die Tragik des Menschen, blind zu sein für Gott, blind zu sein für Gottes Wege, taub zu sein für Gottes Worte. Jesus sagt an anderer Stelle einmal, der Mensch braucht mehr zum Leben als das tägliche Brot. Ja, er braucht das tägliche Brot. Aber Jesus sagt, er braucht mehr. Können wir den Menschen so sehen, dass er eben nicht nur ein leibliches Wesen, sondern eben auch ein geistliches Wesen ist? Und das mehr braucht als Essen und Trinken? Das mehr braucht, als dass sein Bauch gefüllt wird? Sondern, dass wir Gott selbst brauchen, Gottes Wort brauchen, dass auch unser, wir sagen gerne, unser Herz erfüllt wird mit Gottes Gegenwart und Liebe. Glaube heißt lesen, das ist mein zweiter Punkt. Jesus sagt, mein Vater hat mir alle Macht übergeben, niemand kennt den Sohn, nur der Vater und niemand den Vater, nur der Sohn und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Also gehen wir nochmal zu diesem Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst und dann kommt sozusagen Jesus und sagt, da schau hin. Das ist es. Und solch einen Fingerzeig Gottes, das ist die Bibel. Ich mache nochmal an dieser Stelle Werbung für die Bibel, auch für euch, Konfirmanden, die wir uns ein Jahr lang mit diesem Buch mehr oder weniger beschäftigt haben. Die Bibel ist kein Buch mit 7 Siegeln, sondern die Bibel ist ein Fingerzeig Gottes, ein Buch, das uns die Augen oder auch die Ohren öffnen will für Gottes Wirklichkeit. Das ist der Grund, warum Martin Luther gesagt hat, dieses Buch muss ins Deutsche übersetzt werden. Und zwar, ich will es in die Sprache der Leute übersetzen, so wie es auf der Straße gesprochen wird. In die Sprache des Volkes will er das übersetzen. Das war Luthers Anliegen, weil er sagte, dieses Buch ist so wichtig, wenn die Leute dieses Buch nicht haben, dieses Buch nicht lesen können, dieses Buch nicht verstehen können, weil es in einer merkwürdigen Sprache geschrieben ist, dann geht ihnen ja die Ewigkeit, dann geht ihnen Gott verloren. Darum bin ich auch so dankbar, kleiner Werbeblock auch für unsere Bücherkiste, dass es ganz viele Bibelausgaben gibt. Das darf so sein, das soll so sein, dass es ganz unterschiedliche Bibelausgaben, Übersetzungen gibt, die auf die je eigene Weise versuchen, die Sprache ihrer Leser zu sprechen, damit den Lesern die Geheimnisse Gottes enthüllt werden. Das ist auch okay, wenn man mehr als eine Bibel zu Hause hat. Und wer jetzt sagt, das war letztens auch in einem Gespräch, war mir das so ein Thema, oder besser gesagt, wir hatten das Thema auch nochmal im Konfirmandenunterricht, wir hatten eine Buchautorin letzten Donnerstag zu Gast und die schilderte es so im Gespräch und sagte, ja, der Buchverlag sagt heute, wenn gelesen wird unter jungen Leuten, dann sind das noch die jungen Damen. Heute sind auch nur junge Damen da irgendwie, fällt mir gerade auf. Die jungen Herren, die lesen nicht mehr. Na gut, wie auch immer, wer daran mitwirkt, dass auch junge Herren wieder lesen, der tut auch ein gutes Werk. Aber es gibt ja auch die Bibel mittlerweile auf MP3 oder MP4. Wem das nicht sagt, macht nichts. Lies weiter in deiner Bibel. Aber die, die nicht mehr lesen, die wissen, was gemeint ist, kann man auf vielfältige Weise sich die ganze Bibel anhören. Ich habe jetzt entdeckt, es gibt so eine Website unter Jesus Film Media, kann man sich fast merken, jesusfilmmedia.org. Da findet man den Jesusfilm schön in Scheibchen geschnitten, so in 10-Minuten-Clips, sage ich mal, in 1100 verschiedenen Sprachen. Also wenn man sagt, ich würde den auch mal gerne in einer anderen Sprache mir anschauen, hat man da wirklich Möglichkeiten. Das gibt es auch als App, das gleiche Teil, sodass man also auch auf Bahnfahrten, S-Bahnfahrten, wenn sie denn fährt und nicht bestreikt wird, aber kann man sich also den Jesusfilm, jesusfilmmedia.org, sich anschauen. Das alles sind probate Mittel, um eben die Bibel und das Volk zu bringen, damit sie kein Buch mit 7 Siegeln bleibt, sondern sich uns die Welt Gottes, die Sichtweise Gottes eröffnet. Das ist so entscheidend, dass sich unsere Sicht der Dinge ändert und wir die Welt mit Gottes Augen sehen. Wir hören, wie Gott hört. Wir auch fühlen, wie Gottes Herzen fühlt. Jesus sagt, ich will es offenbaren. Das ist sozusagen Jesu Auftrag gewesen. Er sagt, der Vater kennt mich, ich kenne den Vater, aber ich will das ja allen Menschen bekannt machen. Ich will es allen offenbaren. Das ist ein altes Wort dafür, dass er sozusagen den Fernseher einschaltet, damit es was zu sehen gibt. Das können wir auch, indem wir nicht nur andere auf die Bibel hinweisen, sondern auch für andere beten. Ganz banal, das ist, wenn ich für jemanden bete, dass er die Wahrheit Gottes in seinem Leben entdeckt, ist das quasi so, das ist ein anderes Kinderspiel, von dem ich letztens redete, dass man einem die Augenbinde abnimmt und dann kann er sehen. Und das kann man schlicht und einfach. Herr, öffne Frau X die Augen für deine Wirklichkeit, für deine Wahrheit. Herr, öffne die Augen vom Herrn Y, dass er sieht, wer du bist und wer du für ihn sein willst. Von Jesus selbst lesen wir, das ist jetzt im Lukas-Evangelium Kapitel 19, als sich Jesus der Stadt Jerusalem näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn doch auch du heute erkennen würdest, was dir Frieden bringt. Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1 gleich, sagt er, Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben und zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Man kann durchaus so beten. Ganz konkret. Das kann man mal durchbuchstabieren. Für wen könnte ich denn heute, morgen und in der nächsten Woche mal ganz in diesem Sinne beten? Herr, öffne du X oder Y die Augen. Das könnten Freunde sein, Familie sein, Nachbarn sein, meine Nebensitzer in der Schule sein, Arbeitskollegen, Andersgläubige. Und es gilt letztlich auch so als geistlichen Grundsatz, diese Gotteswelt, dieses Königreich Gottes, ja Jesus selbst, erschließt sich keinem auf natürliche Weise, sondern immer nur auf übernatürliche Weise. Und das Gebet öffnet sozusagen das Herz oder die geistlichen Augen und Ohren für diese übernatürliche Welt. Es gibt so ein Lied von Paul Gerhardt, da sagt er, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es muss erbeten sein. Ja, das aus dem Lied, befiehl du deine Wege und so weiter. Es muss erbeten sein. Das Gebet ist der entscheidende Punkt, um uns eine Welt zu erschließen, die unseren natürlichen Augen verschlossen ist. Glauben heißt lesen, ist der Hinweis auf die Bibel, aber mit der Bibel eben auch beten, für andere beten, dass sich ihnen die Welt Gottes erschließt. Ein letzter Punkt, unter dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Glauben heißt lernen. Jesus sagt, mein Vater hat mir alle Macht übergeben, niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Nein, das ist jetzt der falsche Text, oder? Der da. Juhu. Also, den kannst du wegklicken, lieber Ulf. Müssen wir so sagen. Eigentlich sollte da stehen, Vers 28, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Lernt bei mir, sagt Jesus. Die Juden, die hatten 365 Verbote. Lass das. 365 Verbote. Ihr könnt froh sein, dass ihr Konfirmandenunterricht hattet als Christen. Da lernt man nur 10 Gebote, die hatten sie auch, nicht nur 365 Verbote, sondern auch 248 Gebote. Tu dies, tu das. Insgesamt, wenn man es addiert, 613 Regeln für den Alltag. Und dennoch sieht man an Jesus, dass diese Regeln versagen. Obwohl es 613 Regeln sind fürs Leben, dass sie versagen, nämlich an dem Punkt, und das zeigen alle Evangelien sehr deutlich, wo es auf diese Frage zuläuft, darf man am Sabbat Menschenleben retten? Genau an dieser Frage ist Jesus in Konflikt geraten. Das konnten die Gesetzeslehrer nicht sehen. Die sahen nur ihre 613 Regeln und sahen nicht den Kranken, den Kaputten, der an diesem Sabbattag, an diesem Ruhetag aus seiner Not erlöst werden könnte. Und da geriet Jesus sozusagen in Konflikt und das war genau der Knackpunkt, an dem sich die unterschieden, die Gottes Welt sehen konnten und die, die es nicht sehen konnten. Jesus sagt, lernt von mir. Das ist keine Frage der Regeln, sondern das ist eben eine Frage, die Jesus selbst beantwortet. Was kann man von Jesus lernen? Im Vers 29 in der Guten Nachricht heißt es, ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Bei Luther heißt es, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut, das gilt es von Jesus zu lernen. Wenn man das gelernt hat, ja, dann kommt man auch in dieser Sabbatfrage, wäre man damals weitergekommen. Sanftmut und Demut sind keine Schulfächer, sind auch keine Ausbildungsberufe, aber das sind Kernkompetenzen. Spricht man heute so gerne von Kernkompetenzen eines Christen oder auch Kernkompetenzen einer Gemeinde. Sicherlich muss man das Leben regeln untereinander und es ist auch gut, wir lernen auch immer noch die 10 Gebote, aber es geht eben Jesus auch um diese Kernkompetenzen, die gilt es zu entwickeln. Sanftmut und Demut. Wie lerne ich das? Wie werde ich von einem, der schnell aufbraust, zu einem, der auch einmal ausharren kann? Selbst in schwierigsten Situationen und mit den schwierigsten Leuten. Ein Weg könnte sein, Jesus um diese Bereitschaft zu bitten, lass mich bereitwillig von dir lernen. Es könnte so ein Gebet sein, mit dem wir jeden Tag beginnen. Jesus, ich gehe heute in die Schule, aber ich will auch von dir lernen. Oder für all die anderen, die nicht mehr in die Schule gehen, Jesus, ich gehe nicht mehr in die Schule, aber ich will doch noch lernen. Ich will von dir lernen. Hilf mir zu lernen. Hilf mir zu lernen, sanftmütiger und demütiger zu werden. So Johannes, der Täufer mäßig. Er muss größer werden, ich muss kleiner werden. Und dann geht der nächste Schritt dahin, dass wer so betet, da bin ich sicher, wird Jesus sich offenbaren als der Lehrer und er wird einen immer wieder, ich befürchte es, immer wieder in Situationen führen, an denen wir an unsere Grenzen kommen, an denen unsere charakterlichen Schwächen sichtbar werden. Das ist ein Lehrer, der nicht vom einen Thema schnell zum nächsten Thema wechselt, sondern der sagt, wir bleiben so lange bei diesem Thema, bis du es gelernt hast. Und dann gibt es noch ein dritter Punkt, sich nämlich dann auch darin zu bewähren. Das ist wunderbar, wenn ich entdecke, wow, ich bin ganz gegen meiner Natur gar nicht aufgebraust in dieser Situation. Ich konnte stillhalten, ich konnte ausharren. Halleluja. Dann kann man mal singen, ausgelassen vor Freude. Es gibt so ein Beispiel, immer wieder beliebt, Petrus, das war nämlich so ein aufbrausender Mensch. Bis zuletzt, bei der Gefangennahme Jesu etwa, hat er dem Diener des hohen Priesters, Malchus, das Ohr abgeschlagen. Als die Soldaten kamen, um Jesus gefangen abzuführen. Das war auch für Petrus ein langer Weg des Lernens. Für Petrus ein langer Weg. Für mich ist das auch ein Thema immer wieder und ich fürchte auch für dich. Das Gute ist, Jesus hat darin keine Eile. Jesus ist vielmehr gründlich. Jesus geht sozusagen den Weg von innen nach außen oder andersrum auch von außen nach innen. Das Äußere mit unseren äußeren Organen mit Auge und Ohren können wir Gott nicht erfassen. Wir müssen Gott mit unseren Herzen erfassen. Aber es ist dann auch wieder, dass Jesus unser Herz erfüllen möchte. Dass unser Herz mehr und mehr für Jesus und für eine verlorene Welt schlägt. Das ist Glaube. Glaube ist, wenn wir ganz auf Jesus fokussiert sind, von Jesus alles erwarten, mit Jesus in dieser Welt unterwegs sind, mit Jesus diese Welt herausbeten, herausretten aus ihrer Verlorenheit. Glaube heißt sehen, Glaube heißt lesen, Glaube heißt lernen. Amen.